Stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Du hast schon vor einem Jahr angekündigt, ein großes Fest zu feiern, das dir sehr wichtig ist. Du hast an deine Freunde schon Karten verschickt und geschrieben, ihr sollt euch auf jeden Fall innerhalb der kommenden Sommerferien Zeit bereit halten. Ich werde noch kurzfristig genau sagen, wann ihr kommen sollt, aber du hast schon den Zeitpunkt so ziemlich festgelegt. Und dann kommt der Zeitpunkt, du hast schon alles vorbereitet und jetzt schickst du noch einmal eine Erinnerung. Denk dran, am kommenden Wochenende steigt das große Fest. Und dann zu deiner Überraschung kommt eine Absage, und zwar keine Absage wegen schwerer Krankheit, sondern ich habe doch etwas anderes vor. Etwas, was mir wichtiger ist, das klingt ja dann mit. Dann kommt die nächste Absage und so geht es nach und nach, bis du dein Buffet überschaust oder das geplante Buffet und denkst, da kann gar nichts mehr stattfinden. Wie würdest du dich fühlen? Deine Freunde, die du eingeladen hattest und die du gebeten hattest, sich Zeit zu nehmen, haben sich das anders überlegt. Sie sind alle nicht mehr bereit zu kommen, haben etwas Wichtigeres vor. Und diese wichtigen Gründe, in Anführungszeichen, sind alles Gründe, von denen du weißt, das hätte man auch irgendwie anders regeln und verschieben können. Das ist die Situation, die uns dieses Gleichnis vor Augen stellt. Gott lädt ein. Gott hat durch seine Propheten jahrhundertelang, und damit sind wir in der ursprünglichen Ebene, er hat jahrhundertelang eingeladen. Er hat angekündigt, dass er etwas Gewaltiges tun wird. Und es gab viele Menschen im Volk, die gewartet haben auf die Offenbarung Gottes in dem Messias, der kommen sollte. Es gab viele Gruppen, die darüber gesprochen haben und die Erwartung im Volk war eigentlich eine sehr große. Und dann kommt der Messias und Johannes bringt es so zum Ausdruck, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und damit sind wir schon an der Grundlage des Gleichnisses angelangt. Ich möchte das Gleichnis in drei Ebenen entfalten für uns. Die erste Ebene ist die Ebene der damaligen Zeitgeschichte. Also das, was die unmittelbaren Hörer des Gleichnisses vor Augen haben, das, was Jesus ihnen mitteilen wollte. Die zweite Ebene ist die Ebene unseres persönlichen Lebens und verbunden mit der Frage, wie gehe ich mit der Einladung um? Wir haben die Einladung, eine Einladung vorhin gerade gehört, als Wolfgang die Einleitung gemacht hat, indem er sagte, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da geht es dann um die Frage, was machen wir mit der Einladung? Und die dritte Ebene ist dann wieder umgedreht, wenn wir uns in die Lage dessen oder derer versetzen, die die Einladung weitergeben. Was können wir da für uns persönlich, wenn wir Menschen sind, die andere einladen, was können wir von diesem Gleichnis für uns persönlich mitnehmen? Also die erste Ebene, die Ebene, die die Hörer Jesu damals betrifft und die für sie jetzt wichtig waren. Jesus kommt in diese Welt, er spricht zu Menschen und diese Menschen sagen, Gott ist uns wichtig. Es gibt zur Zeit Jesu viele Menschen, die sich mit den Heiligen Schriften beschäftigen. Es gibt viele Menschen, die sich mit dieser Erwartung beschäftigen, dass der Messias kommen soll und es wird ganz viel darüber gesprochen und diskutiert. Und dann, als er kommt, als er mit diesen Menschen im Gespräch ist, kommt es doch so, dass die Erwartungen, die er bringt und das, was er verkündigt, einerseits großen Zulauf hat, andererseits aber immer wieder ein Stück weit Ernüchterung erlebt, dadurch, dass Menschen dann doch ihn als den Messias nicht wollen. Einerseits, Johannes 6, können wir lesen, 5000 Menschen werden satt durch Jesus. Er speist eine Riesenmenge und alle strömen zusammen, weil da etwas ganz Außergewöhnliches ist. Und als Jesus dann seine Predigt hält, dann laufen sie auseinander, bis dass Jesus dann sagen muss, wollt ihr auch noch weggehen? Jesus fängt an, er predigt und hat großen Zulauf dadurch, dass er spektakuläre Dinge auch getan hat. Aber zum Schluss ist er ganz alleine. Zum Schluss steht er da, von allen verlassen und sein Werk scheint gescheitert zu sein. Und diese Situation, dass er zum Schluss nur noch eine Handvoller Leute hat, und als er am Kreuz ist, letztlich ganz alleine ist, diese Situation war schon eine Situation, wo man denken konnte, jetzt ist alles aus. Die Jünger ziehen sich zurück in ihre Häuser und denken, der Traum ist geplatzt. Über Ostern, Jesus aufersteht, der Heilige Geist wird gegeben, aber aus dem großen Volk Gottes, auch wenn wir in der Pfingstgeschichte lesen, 3000 Menschen kommen zum Glauben, aber das ist angesichts eines Volkes verschwindend gering. Die Geschichte Jesu, die sich in diesem Gleichnis spiegelt, die wird auch von Paulus übernommen, und zwar im Römerbrief. Dort sagt Paulus, die Juden, zu denen Jesus gesandt worden ist, haben ihn nicht aufgenommen. Natürlich, und das argumentiert Paulus dann auch, die Jünger, die ersten Jünger gehörten zum Volk Israel. Die ersten Jünger, die erste Gemeinde, das waren Menschen aus dem Volk, aber das Volk in seiner Gesamtheit hat die Einladung Gottes abgelehnt. Wenn wir Römer, da sind wir gerade in unserem Treffpunkt Bibel dabei, Römer 9 bis 11 lesen, dann sehen wir, dass dort gesagt wird, Paulus sagt, er hat ganz großes Leiden darüber, dass die, zu denen der Messias gesandt worden ist, unter denen Jesus als Gott erschienen ist, ihn nicht angenommen haben. Und dann, was geschieht in unserem Gleichnis? Die Eingeladenen, diejenigen, die eigentlich die Adressaten dieser Einladung waren, denen schon jahrhundertelang gepredigt und gesagt worden ist, Gott wird sich an euch wenden. Er kommt, zum Beispiel Jesaja 35, dann werden Blinde sehen und Lahme gehen, was wir gesungen haben in unserem Lied. Stummen wird der Mund aufgetan, Taube werden hören und Armen wird das Evangelium verkündigt. Schon in Jesaja 35, Jahrhunderte davor gesagt, die Ersteingeladenen lehnen ab. Und was geschieht? Gott wendet sich anderen zu. In unserem Gleichnis ist es so, dass gesagt wird, ladet die ein, die schlechthin als die Unwürdigen gelten. Die, die eigentlich niemand einladen würde. Das sind die untersten Gesellschaftsschichten, die dort genannt werden. Holt die in mein Haus. Und dann als aus der Stadt alle versammelt sind, die unteren Gesellschaftsschichten, dann wird noch gesagt, und dann geht raus noch und sucht, ich möchte, dass mein Haus voll wird. Ich möchte meine Feier machen und möchte sie allen anbieten, die bereit sind, sich einladen zu lassen und zu kommen. Und so strömen Menschen herbei, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie dazugehören. Manfred Siebald hat einmal ein Lied gedichtet, das hieß, das wird ein Staunen geben. Und darin beschreibt er die Situation, ein Köpfe verdrehen wird sein, wenn man sieht, wer alles im Reich Gottes ist. Und das sind oftmals nicht diejenigen, von denen man außen das erwartet hätte. Alle sind eingeladen, Die Tür steht für alle offen und der Gastgeber sagt, dann ladet die anderen ein. Heilsgeschichtlich, das können wir bei Paulus im Römerbrief sehen, aber auch in der Apostelgeschichte, wendet Gott sich, nachdem sein Volk das Angebot, also das Volk als Ganzes, wie gesagt, die Jünger und die erste, die Urgemeinde, das waren alles Menschen, die zum Volk Israel gehörten, aber das Volk insgesamt hat abgelehnt. Und dann wendet Gott sich den Menschen zu, von denen man sagte, die gehören nicht zu den Eingeladenen. Von denen will Gott nichts wissen. Die sogenannten Heiden, zu denen wir übrigens auch gehören. Heiden heißt nicht ungläubige Menschen in der Bibel, sondern der Begriff Heiden, wenn er so übersetzt wird, meint eigentlich die Völker außer Israel. Also wir sind alles, und dann wird unterschieden zwischen den Christen aus den Heiden und den Christen aus dem Volk Israel. Und insofern wendet Gott sich an Menschen, von denen Fromme seinerzeit dachten, die gehören nicht dazu, die sind Gott egal. Und an die wendet er sich. Er fängt an in Samarien, der Missionsbefehl in Jerusalem und dann Samarien, die Samariter, da ein Mischvolk, die galten als Ausgestoßene. Man hat lieber einen großen Umweg um Samarien gemacht, als solch einem Menschen zu begegnen. Und wir kennen ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das war wirklich eine gewaltige Provokation, dass so ein Mensch etwas Gutes tun könnte. Gott wendet sich an diese Menschen und lädt sie ein. Und Jesus hat das ja auch schon zu Lebzeiten, als er hier auf der Erde lebte, exemplarisch vorgeführt mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, dass er keine Grenzen kannte. Aber Gott erweitert diese Grenze. Und in der Apostelgeschichte 15 können wir lesen, dass es große Diskussionen gab, ob die Heiden überhaupt dazukommen können. Und Paulus sagt, Gott gibt diesen Menschen seinen Geist. Er nimmt sie mit hinein und dann können wir Menschen natürlich ihnen den Eingang nicht verwehren. Weil sein eigenes Volk die große Einladung abgelehnt hat, geht die Einladung also an die anderen Völker. Und die Missionare werden jetzt nicht mehr, die prophetischen Botschafter werden nicht mehr zum Volk Israel geschickt, sondern sie werden in alle Welt gesandt, um Menschen zu sammeln, um ihnen die Einladung des Evangeliums zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Um ihnen zu sagen, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn wir uns diese Situation der damaligen Zeit mal vor Augen halten, dann ist der Weg nicht weit, dass wir uns fragen können, wie sieht es eigentlich mit unserem Volk aus? Ist vielleicht wieder eine Zeit da, wo sich wenige rufen lassen? Die Einladung, die schon seit Jahrhunderten in diesem Volk als Evangelium ergeht, stößt nur noch auf wenig Widerhall. Wenn wir uns sehen hier und alles mal die ganzen Leute versammeln würden, die in Edewecht zur Kirchen kommen, also alle, die sich rufen lassen und dann einmal sehen würden, die Gesamtbevölkerung, dann müssen wir sagen, es sind doch verschwindend wenige in unserem Land und es werden immer weniger. Wir hören aus der evangelischen Landeskirche, Pastorenstellen werden abgebaut, die werden einfach gar nicht mehr gebraucht. Überall wird abgeschmolzen, das kennen wir aber auch aus unserer Kirche. Alles auf dem Rückgang. Ich habe euch ja von unserem Seniorenkreis, da ist natürlich jetzt sind auch biologische Faktoren mit maßgeblich, die dann den Rückgang einleiten. Aber trotzdem, wenn ich bedenke, das Stehen und Treffen, wir hatten vor 18 bis 20 Jahren fing man mit 300 Leuten an. Dieses Mal haben wir doch 90 Anmeldungen. Das ist kontinuierlich gesunken. Wenn wir uns das mal so vor Augen stellen, können wir dann nicht auch manchmal fragen, vielleicht ist es jetzt auch schon so, dass Gott sich anderen Völkern zuwendet. Wir hatten vor einer Woche den Martin Landmesser hier und ich muss sagen, als ich gesehen habe, was dort in Indonesien jetzt an gemeindlicher Tätigkeit, an Aufbrüchen los ist und was wir aus Afrika hören, dann können wir vielleicht sagen, vielleicht ist es auch so, dass Gott jetzt sagt, dann, wenn hier nicht gehört wird, also natürlich wie damals in Israel, gibt es hier auch Menschen, die auf sein Wort hören, aber sind verschwindend gering, dann wende ich mich anderen Völkern zu. Dann werde ich dort einen Aufbruch machen, wie es hier in vergangenen Zeiten gewesen ist. Dass es gut ist, zu Gott zu gehören und dass sein Wort gute Auswirkungen hat, das können wir, denke ich, in unserer Kultur noch sehen. Wir sind kein christliches Abendland mehr. Das kann man einfach so sagen. Wenn wir christliches Abendland so verstehen, dass wir als Menschen Christus wichtig nehmen und seine Einladung, dann ist das ein kläglicher Rest, der übergeblieben ist an Menschen, die das noch glauben und sich Christus zuwenden. Aber wir haben in unserer Kultur viele Spuren noch dafür, dass es gut ist, Gottes Wort zu haben. Wir leben in einer Kultur, die geprägt ist durch die Gebote Gottes, in einer Kultur, in der vergangene Zeiten bei allen Irrungen und Wirrungen, ich will die Kirchen nicht in Schutz nehmen und auch nicht sagen, dass alles sehr gut gelaufen ist. Und trotzdem hat Gottes Wort hier in unserer Gesellschaft auch sehr gute Spuren hinterlassen. Warum flüchten viele Menschen aus anderen Ländern nach Europa? Weil es hier so schrecklich ist? Weil hier Menschen so furchtbar miteinander umgehen? Oder weil sie Hoffnung haben, in so einem Land Frieden zu finden? Ich denke, da können wir sagen, das, was an Glauben gewesen ist, das hat dieses Land geprägt. Und deswegen können wir sagen, wir sind kein christliches Abendland, aber wir sind vom Glauben geprägt. Und diese Prägung ist noch da und diese Prägung hat uns gut getan. Deswegen könnte man ja auch sagen, wenn man sich auf Gott einlässt, das tut uns gut. Das hinterlässt positive Spuren in unserem Leben. Das hat auch positive Spuren in unserem Volk hinterlassen. Auch wenn vieles davon verraucht ist. Und deswegen suchen Menschen aus anderen Kulturen, in denen, ich habe gestern gerade gesehen, aus Marokko, wo sie sagten, das Wort Liebe gibt es zwar in der Sprache, das sagten so junge Leute, die man interviewt hat, aber die Tatsache, Liebe kennen sie nicht. Und ich denke, die Menschen, die hierher kommen, ich bin ja mit vielen durch den Deutschunterricht und so auch im Gespräch, viele von ihnen suchen doch das Liebe und angenommen sein. Und letztlich sind wir ihnen sogar ein Stück weit schuldig, ihnen das zu geben, was uns von Gott geschenkt ist. Aber eigentlich wäre es wichtig, dass unser Volk sich wieder zur Quelle zurückbesinnt und nicht nur noch profitiert von den Rinnsalen, die aus dieser Quelle gelaufen sind, von den Früchten, die aus dieser Quelle entsprungen sind, sondern dass wir wieder zurückfinden würden zur Quelle. Aber momentan, die großen geistlichen Aufbrüche geschehen woanders in der Welt und mittlerweile kommen schon Missionare aus diesen anderen Ländern, die sich Sorgen machen und sagen, so wie das da aussieht, so kann es nicht bleiben. Und jetzt kommen aus Afrika und überall kommen schon Missionare nach Deutschland und nach Europa und denken, wir müssen doch wieder mal sorgen, dass da wieder mal etwas aufbricht. Also das ist der eine große Gedankenkreis, der durch unser Gleichnis geöffnet wird. Gott, da wo seine Botschaft nicht angenommen wird, da belästigt er die Hörer nicht, sondern er wendet sich anderen zu. Da, wo seine Einladung ungehört verhallt, da wendet er sich ab. Und dann ist ja dieser Satz, der zwar nicht in der Lesung stand, aber den Wolfgang dankenswerterweise mitgelesen hat, von denen, und das macht den Ernst der Sache noch deutlich, die Einladung ausgeschlagen hatten, soll keiner am Tisch sitzen. Da kommen wir jetzt auch gleich noch zurück. Jetzt der nächste Gedankenkreis. Das war jetzt dieser eine große Gedankenkreis der Heilsgeschichte. Jesus kommt zu seinem Volk, sein Volk lehnt ihn ab und das Heil kommt zu den Heiden, also zu uns. Und heute, Jesus kommt auch oder möchte hier bei uns Raum finden. Er möchte uns Menschen erreichen und die Mehrheit, denen ist das egal. Und so wendet sich das Heil zum großen Teil wieder anderen Völkern zu. Der zweite Gedankenkreis ist der Gedankenkreis, der uns ein bisschen persönlicher, das war der große Ring vielleicht, jetzt kommen wir auf die persönliche Ebene, und zwar auf die Ebene, was machen wir persönlich? Denn es bringt ja nicht viel, wenn wir nur sagen, so sieht es mit den Völkern aus. Was mache ich persönlich mit der Einladung Gottes? Ich bin eingeladen und ich bin gefragt, ob er mir das wert ist, dass ich mich ihm zuwende und dass ich andere Dinge vielleicht zurückstelle. An denjenigen, die wir gesehen haben, einen Ochsen kaufen, Land kaufen, heiraten, ist schon eine gute Sache. Aber man hätte das vielleicht auch ein bisschen anders timen können, wenn man schon lange von dieser Einladung wusste. Wie sieht es bei mir aus mit der Einladung Gottes, wenn ich das höre, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gibt es viele Dinge in meinem Leben, die mich abhalten, mich auf Gott auszurichten? Das heißt ja nicht, dass wir Menschen werden sollen, die sich zurückziehen in ein Kloster und sagen, nur noch Gott und alles andere weg. Aber wo sind unsere Prioritäten? Wie sieht das in unserem Leben ganz persönlich aus? Steht Gott irgendwo auch am Rande? Gehört er dazu, dass wir selber die Sonne sind, um die sich die Planeten bewegen, und Gott ist einer dieser Planeten, der ab und zu mal rangepfiffen wird, wenn wir Sorgen und Nöte haben und sagen, jetzt kannst du mal in Aktion treten, und dann wird er wieder auf seinen Platz zurückgewiesen und bekommt die Anweisung, um uns zu kreisen? Oder ist es so, dass er der Mittelpunkt ist? Wir haben gesungen, Jesus, wir sehen auf dich. Ist es so, dass wir sagen, wir sind seine Geschöpfe, ich bin sein Geschöpf. Ich darf mich und soll mich auch an diesem Leben freuen. Ich darf und soll auch die Welt genießen, aber sie soll sich nicht zwischen mich und ihn stellen. Er möchte, das ist das erste Gebot, er möchte den ersten Platz in meinem Leben haben. Er möchte, dass ich ihm mein Leben öffne und dass ich, das hatten wir jetzt bei der Seniorenleitertagung, und das war wunderschön, dann so die Zeugnisse auch der älteren Geschwister zu hören. Er möchte so nahe sein, als wenn ich ihn als Begleiter, als sichtbaren Begleiter an meiner Seite habe. So wurde es von Mose gesagt, er hielt sich an ihn, als wenn er ihn sehen könnte, als wenn er buchstäblich mit einem Menschen unterwegs wäre. Wie sieht es bei mir aus? Ist er meine Priorität? Ist er derjenige, mit dem ich im Gespräch bin? Oder ist es bei mir auch so wie in unserem Volk, dass noch einiges da ist? Erinnerungen, ich kenne noch ein paar Lieder oder habe noch dieses oder jenes. Ich weiß, in der Not kann man auch mal anrufen, das ist wie der Notrufknopf bei unseren Senioren. Wenn es brennt, dann ist er da, aber nur wenn es brennt, sonst soll er mir mal schön vom Leibe bleiben. Wichtig ist, dass wir uns diese Fragen stellen. Wie ist unsere Stellung ihm gegenüber? Er lädt uns ein. Was machen wir mit seiner Einladung? Lassen wir uns einladen? Lassen wir uns auf ihn ein? Und wir dürfen wissen, das haben wir ja vorhin in dem großen Kreis gesehen, es tut unendlich gut, zu ihm zu gehören. Dort können wir abladen, was uns belastet. Dort können wir erfahren, da wo wir vielleicht mit einem schlechten Gewissen rumquälen, dass uns Vergebung zuteil wird. Dort können wir heil werden. Dort können wir zur Ruhe finden, wie es auch in diesem Text aus Matthäus 11, 28 heißt. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Lassen wir uns darauf ein. Es ist nicht weit. Also der kleine Aaron, das wurde dann erzählt hier, unser Aaron aus unserer Gemeinde, das hat man vom Staunen erzählt. Der hat auf die Frage, da ging es darum, Wege zu Gott. Und dann die klugen Leute, also klugen, Aaron ist sehr klug, aber die Leute, die meinten, sie wissen ganz, haben dann geschildert, wie viele Schwierigkeiten da sind, zu Gott zu kommen, wie viele Probleme man hat, wie umständlich alles ist. Und dann meldet sich der kleine Aaron, das wurde dann noch mehrmals vom Pastor in verschiedenen Gottesdiensten aufgegriffen, meldet sich und sagt, zu Gott zu kommen ist ganz einfach. Ich kann jetzt mit ihm reden und er hört mich. Wo sind eure Probleme? Insofern, und da hat ein Kind den anderen deutlich gemacht, es ist doch gar nicht so schwer, er ist da, du brauchst ihn nur anzusprechen. Brauchst nur zu sagen, ich möchte mein Leben dir öffnen und er wird mit dir Gemeinschaft haben. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, dann werde ich in sein Leben hineinkommen. Etwas ganz Wichtiges, deswegen die Frage, was machst du damit, mit dieser Einladung? Und dann kommt der dritte Gedankenkreis, in dem wir uns einmal vorstellen, wir sind diejenigen, die einladen. Jeder Christ soll ja eigentlich auch, oder jeder, der das gefunden hat, der gemerkt hat, wie gut es ist, diesen Frieden, diese Ruhe zu finden, jeder Christ soll dann auch wieder jemand sein, der andere darauf hinweist. Es gibt ja immer mal diesen Spruch, wo dann gesagt wird, wer in der Wüste weiß, wo eine Quelle ist und es anderen nicht weitergibt, das ist schon arg. Der gilt sogar als ein Verbrecher. Also wenn du weißt, da hinten ist eine Quelle und dann siehst du die Leute, die sich hinschleppen und nicht mehr können, dann sollst du ihnen zeigen, da geht es zur Quelle. Und so sind wir alle eingeladen, diejenigen, die sagen, ich selber habe erlebt, wie gut es ist, zu Jesus zu gehören. Wir sind eingeladen, das anderen weiterzugeben. Aber wie sieht es dann angesichts unseres Gleichnisses aus? Ich bin mit meinem älteren Bruder, einem bekannten Atheisten, Kommunist immer noch, hat nichts geholfen, der ganze Untergang des Kommunismus, er ist trotzdem noch dabei. Mit ihm habe ich unendliche Gespräche geführt. Wir haben diskutiert, meine Mutter hatte damals schon, das ist schon viele Jahre her, sie ist schon lange gestorben, aber sie hatte damals schon ein Gebot uns aufgegeben, wenn wir zu ihr zum Geburtstag gekommen sind, es darf über alles geredet werden, aber nicht über Politik und Religion. Das war ein Tabu. Weil sie das nicht wollte, dass wir dort, aber zu anderen Anlässen haben wir uns getroffen und wir haben immer wieder versucht, ich habe immer wieder, weil mir das auch ein Anliegen war, ihm Argumente zu sagen und bis ich ihm eines Tages sagen musste, weißt du was, du kannst das gar nicht verstehen. Man braucht den Geist Gottes, um das verstehen zu können, den hast du nicht. Dann war er erst mal ein bisschen, und dann wollte er immer wieder reden, dann sage ich, ich rede nicht mehr mit dir darüber. Du hast genug gehört. Wenn du möchtest, bin ich gerne bereit, mal mit dir zu sprechen, aber dann erwarte ich nicht, dass du schon deine ganzen Geschütze aufhörst und sagst, ich weiß sowieso, dass das alles blödsinnig ist, sondern dann bin ich höchstens bereit, mit dir zu reden, wenn du sagst, ich habe ehrliche Fragen. Wir verstehen uns trotzdem immer noch sehr gut, aber wir wissen jetzt, so, dass ich ihn mit meinen Anliegen nicht mehr belästige und ja, wir reden dann über andere Sachen, wie unsere Mutter das immer gewollt hat. Aber was heißt das für unsere persönliche Situation? Wir sollen auch niemanden belästigen. Wir sollen nicht immer wieder denen, die es schon gehört haben, immer wieder nahe treten und sagen, hast du das nicht überlegt? Oder so, wir sollen keinen Menschen mit der Botschaft, mit dem guten Wort Gottes belästigen, sondern die es gehört haben, erstens können wir davon ausgehen, Gott wird seine Arbeit tun und wir sind nicht dazu berufen zu sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Nein, es kann sein, dass jemand, der jetzt vehement dagegen ist, irgendwann im Laufe seines Lebens sich doch öffnet, dass die Saat aufgeht. Es kann sein, dass er jemand anders begegnet, der ihm das besser sagen kann. Also das heißt nicht, wenn wir aufhören, jemanden das weiterzugeben, dem wir es schon gesagt haben, dass dann praktisch für den die Tür verschlossen wäre. Aber es ist wichtig, dass wir nicht unsere Kraft damit verschwenden, einzelne Menschen zu bedrängen. Gottes Botschaft ist für alle da. Und deswegen dürfen wir auch getrost, wenn wir merken, hier ist der eine oder andere, wir haben vielleicht einen Nachbarn eingeladen oder so, haben ihm etwas weitergegeben und er sagt, Jesus, nein, danke, dann sollen wir sagen, bitte, dann ist auch die Sache erledigt. Und dann sollen wir einfach anderen Menschen uns zuwenden. Und du kannst sicher sein, so wie es in der damaligen Zeit gewesen ist, Gott stellt dir immer wieder Menschen in den Weg, die auch offen sind für die gute Botschaft, denen du sie sagen kannst und die sogar dankbar dafür sind. Aber das ist das, was Gott ja auch hier getan hat. Er versucht nicht, die, die jetzt abgesagt haben, noch einmal zu besuchen, zu sagen, hör mal zu, jetzt lass das doch mal mit deinem Ochsen bleiben oder mit deinem Stück Land, jetzt komm doch. Sondern er sagt, sie sind eingeladen, sie wissen alles und ich wende mich denen zu, die offen sind. So macht er das mit den Völkern und so können auch wir getrost sagen, wenn wir den Menschen, die uns lieb und wichtig sind, das gesagt haben und viele wissen viel mehr hierzulande, als wir denken, dann können wir auch getrost sagen, dann lassen wir sie in Ruhe. Gott kann tun und was auch schön und wichtig ist, dass wir für sie beten, aber dass wir nicht denken, wir müssen ihnen das immer wieder sagen, sonst wären wir zu so einer Art Landplage oder zu Stalkern, christlichen Stalkern, die anderen so lange hinterhergehen, bis sie völlig genervt sind. Davon kommt kein Mensch zum Glauben. Paulus hat geschrieben an die Korinther, durch überredende Worte kommt sowieso keiner dahin. Den Fehler habe ich ja, wie gesagt, bei meinem älteren Bruder auch jahrelang ausprobiert und habe gemerkt, dadurch, dass wir argumentieren, kommt keiner zum Glauben. Das Evangelium, wenn es auf ein offenes Herz stößt, kann es ein Leben verändern. Aber wenn ein Mensch sagt, nein, danke, dann ist Gott auch so, dass er uns die Freiheit lässt und dass sein Wort entweder andermal oder gar nicht mehr an diesen Menschen ergeht. Und insofern soll uns dieses Gleichnis zeigen, einmal die großen Kreise und die kleinen Kreise, der große Kreis der Heilsgeschichte, der kleine Kreis des persönlichen Lebens und auch der kleine Kreis dessen, der diese Botschaft weitergeben will. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.